Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring. Henrik Lott. Autohaus Becker Thiemann. Hornady. Leupold. Amon Amon. K&K Premium Jagd. Und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Jagd und Hund 2026. Meine Gäste jetzt sind zwei ganz besondere, mit denen ich letztes Jahr einen Afrika-Urlaub hinter mir habe. Der liebe Sebi Scheiring und sein Opa daneben Herbert Scheiring.
Hallo, mein Lieber.
Hallo.
Das war schon irgendwie eine coole Zeit, die wir da hatten, oder?
Sehr, ja.
Erzählt mal aus eurer Sicht, wie das war. Ich glaube, Sebi, du bist ja mit mir angekommen, der Opa ist nachgekommen. Schieß einfach mal los.
Ja, also als wir aus dem Flughafen da ausgestiegen sind, habe ich direkt dieses Afrika-Feeling mitgekriegt und ich habe richtig Bock gehabt auf unseren Urlaub. Und dann, als wir bei der ersten Farm angekommen sind, hat der Carlo am ersten Tag gesagt, wir machen mal dann so ein Feuer am Feld, damit, falls ein Waldbrand ist, das nicht übers Feld rüberkommt auf die Dörfer und so. Und ja, ich habe mich richtig gefreut auf die Reise. Und
hast du gemeint, ja, dass das gefährlich ist, was da passiert?
Ja, also so beim ersten Mal, wo ich es gehört habe, habe ich mal schon so gedacht, dass es unkontrolliert ist und auch gefährlich ist. Aber dann, wo wir es gesehen haben, habe ich gesehen, dass es eigentlich gar nicht gefährlich ist und dass sie das alles unter Kontrolle haben.
Okay.
Herbert, ich glaube, du hast uns bis wir da tatsächlich angekommen sind, nicht geglaubt, dass wir tatsächlich fahren. Ich glaube, du hast auf der Salzburg-Messe letztes Jahr gedacht, dass ich euch ein bisschen aufs Korn nehmen will mit dem Ganzen. Ich glaube, du warst da sehr skeptisch, ob das alles so stattfindet.
Also ich war wirklich skeptisch, ohne Diskussionen. deshalb bin ich auch später nachgereist, weil ich mir gedacht habe, vielleicht erspare ich mir das. Nein, aber wie ich dann angekommen bin, habe ich schon gesehen, das ist alles toll. Und ich hatte Carlo ja nicht so gut gekannt oder nur vom Sehen. Und war dann wirklich ganz positiv überrascht, dass der für eine tolle Farm hat. Diese Organisation, die Autos, alles perfekt, das war alles in Ordnung.
Guck mal, bei mir war tatsächlich auch eine Sache mit Carlo, da können wir auch offen hier drüber diskutieren. Ich habe Carlo nur von den Messen gekannt. Wir haben uns da immer so 2 Minuten unterhalten und so, hallo und das war's. Und ich habe mir aber die ganzen Dokus angeguckt und ich fand, das hat irgendwie so ein bisschen auch ein schlechteres Bild auf ihn gegeben. Natürlich haben die Dokus, die da drüber gelaufen sind, die waren natürlich auch Anti-Jagd, das muss man ja auch dazu sagen. Und ich habe den Carlo, glaube ich, auch anders eingeschätzt, als er dann tatsächlich war und vor allen Dingen auch Hugo. Mit Hugo habe ich ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Aber als wir dann tatsächlich da angekommen sind und wir dann von jeden Tag dort Sachen erlebt haben mit denen, Das ist schon ein ganz anderer Typ Mann gewesen, den ich kennengelernt habe. Übelst familienfreundlich, der hat uns alles gezeigt, der war sehr, sehr offen mit allem drum und dran und es war einfach auch eine schöne Zeit, auch gerade mit ihm als Person.
War das für dich auch so?
Ja, also, wo ich den Carlo das erste Mal kennengelernt habe, habe ich mir schon gedacht, es wird spannend, weil er ist gleich wie du, er ist laut gewesen und lustig und so. Da habe ich mal gedacht, das wäre spannend, einmal den Opa 2.0 kennenzulernen.
Der ist nur ein bisschen größer.
Ja, nur ein bisschen größer.
Ja, und ein bisschen schwerer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gibt's die auch. Nein, aber ich muss auch sagen, ich habe den Carlo, ich sage das anders. Der Carlo hatte für mich einen anderen Ruf. So möchte ich das jetzt einmal formulieren. Und ich habe, je länger ich mit dem Carlo unten zusammen war, immer mehr anders über ihn gedacht. Und zum Schluss, als ich weggefahren habe, habe ich gedacht, er ist erstens eine echte, coole Socke und zum Zweiten, glaube ich, ganz, ganz wenige Leute, die so viel für den Naturschutz und vor allem auch für den Nashornschutz unten machen wie er.
Das sehe ich genauso. Und vor allen Dingen auch einfach ein guter Jäger, das muss man auch ehrlich dazu sagen. Jemand, der sehr viel Geduld hat, alles sehr, sehr gut erklärt hat. Wir haben ja jetzt mehrere Tiere gejagt, bevor auch du angekommen bist und als er oben mit Sebi den Impala gejagt hat, das war schon eine coole Sache, auch wie ruhig er mit dem Ganzen geblieben ist und das ist so jemand, der das auch lange macht und der das, glaube ich, auch ganz gut vermittelt und vor allen Dingen ihm ist es auch sehr wichtig, dass er, dass allen das auch so eingebläut wird, wie er das macht und dass das sag mal, auch Hand und Fuß hat, das Ganze, dass das nicht einfach nur hinfahren und umschießen ist.
Da muss ich aber noch was einfügen. Da Sebi war 14, wie wir das gemacht haben und ja, nur um das auch für die Allgemeinheit zu sagen, der Sebastian hat monatelang trainiert, wie diese Geschichte. Fast täglich. Das muss man echt sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, man nimmt seinen Jungen mit und fährt da hinunter. Nein, er hat mit der Doppelkügel geschossen, er hat mit den Bierstutzen geschossen. Es war tägliches Training und wie er hinuntergefahren ist, habe ich ganz genau gewusst, er kann es.
Das war ja auch so, wie soll man sagen, wie die meisten mir jetzt sagen, das ist unverantwortlich, einen 14-Jährigen da auf dem, wir können das ja jetzt auch spoilern, auf dem Büffel jagen zu lassen, auf Big Game, war eins der Big Five, Black Death genannt. Ich glaube, das berüchtigste Tier von den Big Five, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Und ich war ja auch mit Sebi im Mai schon auf dem Schießstand. Wir haben das ja mehrmals gemacht. Ich musste jedes Mal nach Ferlach düsen, jedes Mal 11 Stunden. Und ja, aber wir haben den Jens Tigges dabei gehabt, der uns da auch beraten hat, gerade was Munition anging. Von euch kamen die Waffen, Leupold-Zielfernrohr. Das war schon eine coole Nummer. Und vor allen Dingen, als wir da noch das erste Mal auf dem Schießstand waren. Ich habe mit der Waffe von Sebi, glaube ich, im Schusskanal bei euch den ersten Schuss oder die ersten 2 Schüsse überhaupt gemacht. Die kamen ja auch, die Geschichte der Waffe ist ja auch sehr, sehr interessant. Da könnten wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, wenn das für dich okay ist.
Ja, das ist eine
Sonst erzähl du mal und dann machen wir da gleich weiter. Erzähl du mal von der Geschichte von der Waffe.
Ja, ich habe die Waffe gebaut für einen Wiener Freund von mir vor 30 Jahren. Ja. Und der ist dann verstorben und ich habe die Waffe zurückgekauft und habe mir gedacht, eine 375 Doppelbüsse kann überhaupt nicht schaden bei uns in der Firma. Und auch ich brauche sie, wenn ich wieder einmal hinuntergehe, weil für einen Büffel ist sie natürlich eine tolle Geschichte. Ja.
Ja.
Und dann hat diese Waffe noch einen ganz, ganz großen Vorteil gehabt. Auch für eine 375, sie schlägt sehr, sehr wenig. Von dem, muss ich sagen, hat das Sebastian sehr große Angst gehabt, bis er sich das erste Mal überhaupt getraut hat, mit der 375 zu schießen, das kann er dann gleich selber erzählen. Und der war dann total überrascht. Er hat gesagt, oh mein Gott, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, vor was ich Angst gehabt habe. Und dann bist du gekommen, ihr habt dann auch die Tabletten und so geschossen. Das war schon eigentlich auch im Vorfeld ein großer Aufwand und ein großes Casino, finde ich.
Man muss ja auch dazu sagen, Sebi hat mit einem Rotpunkt geschossen, jetzt auch nicht mit Zielfernrohr, das heißt auch ohne Vergrößerung. Ich habe mit Kim und Korn geschossen. Das Video kommt ja auch nächste Woche raus. Die Gruppen waren echt krass, die wir beide damit gemacht haben. Aber ich möchte gerne mal deine Meinung wissen, auch gerade über das Schießen mit der Waffe. Es ist ja jetzt auch nicht normal, dass jemand in deinem Alter eine 375 überhaupt handeln kann. Das ist ja auch nochmal so.
Ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe seit ich 5 bin auch einen Schießtrainer, mit dem ich jeden Montag im Schusskanal übe. Und deswegen habe ich schon das Gespür für Waffen. Und ich habe auch zuerst Angst gehabt, mit der 375 zu schießen. Und dann hat Stefan von uns auch gesagt, wir gehen zuerst einmal mit einer 8x57 Doppelkugel schießen. Mit der waren wir dann auch schießen. Und dann habe ich ein bisschen weniger Angst gehabt, mit der 375 zu schießen. Oder weniger Angst. Ich habe nur noch mehr Respekt gehabt. Keine Angst mehr, nur noch mehr Respekt. Und ja, dann waren wir ein Wochen später mit der 375 schießen. Und ja, bei den ersten 2 Schuss habe ich schon gemerkt, dass es gar nicht schlimm ist. Und ja, ab da waren wir fast jeden Tag am Schießstand mit der 375 üben.
Ich meine, ich war jetzt schon öfters mit größeren Kalibern unterwegs, aber ja, ich erinnere mich daran zurück, als ich den ersten Schuss gemacht habe mit einer Großwildbüchse. Und das ist schon eine komische Sache gewesen, wenn man das erste Mal hat. Das ist ein lauterer Knall, als man den kennt. Die Waffe hat jetzt auch einen Magnaport drauf. Insofern ja. Muss man das auch erstmal damit klarkommen, dass das in dem Fall so laut ist. Aber die Waffe am Ende des Tages hat sich super angenehm geschossen.
Super.
Ja. Ja, vor allem durch diesen Magnaport, das hast du selber gesehen, hat sie überhaupt nicht in die Höhe geschlagen.
Ja, genau.
Das war der entscheidende Punkt. Ja?
Ja, und das ist ja auch eine der wichtigen Sachen, gerade für den zweiten Schuss.
Genau.
Vielleicht erzählt ihr jetzt einfach mal die Jagdsituation mit dem Büffel. Ich war ja nur Kameramann hinter euch.
Erzähl du.
Soll ich nochmal anfangen? Mhm. Ja, also ich weiß, er hat ja schon vorher mal, ist er schon auf den Büffel gegangen, haben den Büffel einfach nicht bekommen. Er sollte ja einen sehr, sehr guten Büffel schießen. Und wie ich dann angekommen bin, hatten wir ja das Camp gewechselt. Also ich war im alten Camp nicht, sondern nur im neuen. Und plötzlich bekam er einen Anruf, es ist der gute Büffel wieder da. Dann sind wir hingefahren und sind mit dem Auto, ich sage einmal, 2-3 Kilometer in den Busch gefahren, haben das Auto dann stehen gelassen, sind vom Auto runter und wir waren ja eigentlich eine Karawane. Es war ja eigentlich eine tolle Geschichte. Ja? Und sind dann den Büffel angegangen und ich sage einmal, nach circa 1 Kilometer haben wir so über eine Kante drüber geschaut und dann haben wir die Büffelherde vor uns gesehen, ich sage mal 50, 70 Meter. Und dann sind schon alle nervös geworden. Der Hugo ist nervös geworden, die Schwarzen sind nervös geworden, wir sind nervös geworden.
Wir beide haben uns erstmal noch angeschissen auf dem Weg dahin,
ja, genau.
wo wer zu stehen hat. Ja, war super.
Und die Situation hat dann alles geklärt. Es war dann komplett anders, wie wir es ausgemacht haben.
Ja.
Und ja, weil wir ja auch nervös waren. Ich muss sagen, meine Angst um den Sebi war sehr, sehr groß. Ja? Dann war die Viktoria noch mit. Da haben wir auch noch, und wie wird das funktionieren und so. Sie hatte auch große Angst. Also das war für uns eine emotionale Spannung, die kaum zu überbieten war. Das muss man auch sagen. Aber wir haben das ja alle gemerkt. Ja?
Also ich fand es super.
Ja, ich fand wirklich auch super, aber ich fand es total cool, wie der Hugo dann gesagt hat, okay, das ist der Büffel, den wollen wir schießen, wie der Sebi dann den ersten Schuss gemacht hat. Also, falsch. Die Büffel sind dann hin, weg und dann hat der Hugo die Büffel wieder gerufen. Dann sind die stehen geblieben. So habe ich überhaupt noch nie Büffel gejagt und das war ganz, ganz beeindruckend für mich, wie die Büffel reagiert haben und dann ist auf einmal der Büffel seitlich weg von der Herde, ich sage einmal so 10 Meter mit einem Kalb und der dreht sich, der Büffel, und in dem Moment schießt der Sebastian den ersten Schuss, bam, und ohne irgendwas zu zögern, der Büffel zeichnet gleich drauf den nächsten, bam, und dann ist der Büffel quasi nach dem zweiten Schuss, ich sage 2 Meter später, zusammengebrochen. Und das war für uns schon alle eine Wow-Situation. Ja, das muss man schon sagen.
Witzig war auch dann danach, dass ich glaube, Dustin hatte dann gesagt, wir standen ja so ein bisschen dahinter, Sebi hatte noch Puls auf 200 und Dustin und ich haben natürlich dann direkt angefangen mit dem Ganzen da einen Witz zu machen und haben direkt gesagt, die stellen sich gleich auf wie ein Rugby-Team und nehmen uns an. Das fand Sebi in dem Fall auch überhaupt gar nicht witzig.
Das Schlimmste war, das war auch so, auf einmal stellen die sich in einer Reihe auf.
Ja genau, und dann haben sie sich ja dann haben wir diese Position übernommen und wer da wirklich sehr nervös war, war die Viktoria.
Ja, Sebi, was ist passiert, als du dich umgedreht hast? Wo war der Opa da?
Also, man muss sagen, die Mama hat gesagt, ich darf meine Büffel schießen, aber nur, wenn der Opa hinter mir auch mit einer Doppelbüchse steht. Und ich schieße auf den Büffel, es beruhigt sich und ich drehe mich um, steht der Opa mit einem Fernglas da und schaut die Büffel an und die Mama mit der Waffe und schaut den Opa an, was sie tun soll.
Ich fand es super. Das war alles, es war so gut koordiniert, wir vorhatten.
So hatten wir es besprochen. Nein, es war völlig anders. Es war alles völlig anders. Aber ich muss sagen, ich war so überrascht und ich war so stolz auf Sebastian. Wirklich, da sind auch zwischen uns die Emotionen frei geworden und schöner hätte nicht sein können.
Wir sind ja dann dahin, du warst noch ein bisschen nervöser, du wolltest dann auch unbedingt noch einen Safety-Schuss machen, haben wir dann gemacht. Nach dem Safety-Schuss wolltest du noch einen Safety-Schuss machen, weil du dir nicht sicher warst, ob er dann wirklich,
ganz
wirklich
genau,
tot war.
Ganz genau.
Also der Sebi, man muss auch dazu sagen, und das ist auch wirklich gut, so da dran zu gehen, wenn man da leicht, glaube ich, an das Ganze dran geht und denkt, das ist schon alles cool, das sind die Leute, die dann das Ganze vielleicht nicht überleben.
Ganz genau,
ja.
Ganz genau.
So, und ja. Insofern auch alles super gemacht. Ich glaube, wir haben dann da länger auch Fotos noch gemacht, ne? Wir haben uns das Ganze angeguckt, wir haben dann ein Interview gemacht, wie wir das geschossen haben. Wir haben länger über den einzelnen Büffel gesprochen, über den wir da, den wir erlegen konnten. Und ich fand die Situation einfach klasse.
Also es war so unglaublich schön. Es war dann so schön beruhigend und wir hatten dann so alle so eine riesen Freude und so eine tolle Stimmung in uns. Das war so, es war berührend. Punkt, fertig.
Dann ist die Sonne auch noch untergegangen. Und
es waren 3 Generationen.
Ja.
Ja. Das Einzige, wo man vielleicht drüber meckern könnte, war danach das Aufladen von dem Auto. Ich denke, da könnte man, nicht das Aufladen von dem Auto, sondern das Aufladen von dem Büffel aufs Auto. Das war verbesserungswürdig, das sage ich auch so.
Aber sagen wir so, ohne uns wäre gar nichts gegangen.
Natürlich.
Max, wir zwei haben dann ja die Verantwortung übernommen,
ja,
und haben dann den unwissenden Büffeljägern gesagt, wie sie es machen sollen. Nein, alles war gut und alles war schön.
Das Einzige, wo wir, glaube ich, überhaupt in der Afrika-Reise so ein bisschen Sachen hatten, die nicht hundertprozentig gepasst haben, ist das Aussuchen der Munition. Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, wo man auch für einen Büffel welche Munition da mitnimmt. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, welche in der Waffe von Sebi drin waren. Das haben wir beim Aufbrechen ja danach auch gesehen. Ich denke, dass das auch für alle Zuschauer eine wichtige Geschichte ist, dass man mit den Geschossen, mit denen man einen Büffel normalerweise schießt, kann man viel Planescape schießen, aber die Sache, Sachen, die für Planescape gedacht sind, vielleicht nicht das Beste sind und vice versa. Da muss man schon gerade mit dem Afrika-Turnus aufpassen, welche Munition man da für das Ganze
nimmt. Da sind wir ja dann draufgekommen, weil wir dann nachgeschaut haben. Ja. Und wir sind draufgekommen, dass die 375 für die Planescape eben ab bei den Büffeln einfach zu wenig Tiefenwirkung.
Genau.
Muss man wirklich sagen.
Ja. Ja. Insofern, ich fand die Jagd super spannend. Es war auch sehr, sehr cool, das mit euch, mit drei Generationen da zu machen und das Ganze zu sehen, wie ihr miteinander auch umgegangen seid. Wir waren ja da auch 10 Tage. Ist nicht immer einfach, wenn man so in so einer Gruppendynamik, man kennt sich vorher nicht und ist dann direkt dicht an dicht. Aber ich glaube, wir hatten eine super Zeit. Wir hatten mit Carlo das gut gemacht. Die Waffen haben gut performt. Die ganzen Sponsoren, die wir alle dabei haben, waren sehr, sehr gut. Gerade auch die Büchsen von dir. Kann man ja,
alles
jetzt,
hat gepasst.
Es hat alles gepasst.
Alles hat gepasst. Ja. Wie hast du gesehen, Sebi?
Ja, es war super. Und es war, wo ich den Büffel geschossen habe, muss ich auch dazu sagen, der Hugo war sehr ruhig und der Carlo auch bei meinem Impala war sehr ruhig, weil manche Berufsjäger sind ja so, du musst jetzt schießen und dann kriegt man so einen Druck und schießt dann irgendwie und dann schießt man weich oder fehlt oder so. Aber der Carlo und der Hugo haben das echt ruhig gemacht, ja. Und ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, ich muss jetzt schießen.
Also, ich fand's top.
Und ich habe auch gesehen, du hast ja auch gesehen, wie der Hugo nach der Doublette wieder, wow, also ich habe das noch nie gesehen, dass jemand mit der Doppelbüchse so schnell und so, der war wirklich auch selber fertig, gell?
Ja. Und man muss das auch erstmal machen. Das ist ja, der Büffel stand jetzt ja nicht auf 10 Meter. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit das weg war. 60 Meter, 70
so ungefähr.
Meter. So ja. Und dann mit dem Rotpunkt auch noch vernünftige Schüsse damit zu machen, das ist auch nochmal ein anderes Ding, als wenn man mit einem Zielfernrohr das macht. Und vor allen Dingen auch so schnell nachzuschießen mit einer Waffe, die Rückstoß hat und sich auch bewegt auf dem Schießstock. Das ist ja auch nochmal sowas.
Ganz genau.
Ja.
Also, ganz toll.
Nein, ich denke, das war eine coole Geschichte. Die Videoserie haben wir ja vor ein paar Wochen angefangen. Die Videos haben auch ganz gut Klicks. Man kann das sehen, wie viel Spaß ihr als Familie Scheiring bei der Jagd hattet und auch gerade wie viel das den Engelbrechts bedeutet hat, dass wir das so gemacht haben. Und die ganze Jagd war einfach super organisiert. Wir hatten eine gute Zeit da. Vom Abholen bis hin zum Bringen zum Flughafen, auch von euch, ich glaube von der Unterkunft, ich glaube, da ist gar nichts.
Ja. Und weißt du, was jetzt auch wichtig ist, dass wir gerade solche Interviews jetzt machen, wo wir den Leuten mitgeben, das ist eine tolle Geschichte, passt auf, bereitet euch vor und so, dass wenn ihr herunterkommt, weil du weißt, auf einmal sind Emotionen da, die ganze Sache ist anders, auch wir bei unserem Rohn, wo wir dann so gelaufen sind und so weiter und so fort. Das ist dann freie Jagd und es sind einfach wehrhafte Wildarten. Punkt, fertig.
Dem kann ich nichts mehr beifügen. Sebi, hast du noch was?
Es war super cool.
Wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, ja.
Okay. Sebi, Herbert, vielen, vielen Dank für den Podcast, dass ihr hier wart.
Wir bedanken uns bei dir, mein Dankeschön. Lieber, weil du hast ja das alles organisiert. Wir werden ja gerne was aussetzen, muss man ja auch dazu sagen. Aber nein, es war alles toll und die Stimmung und auch jetzt noch. Weißt du, wenn wir drüber reden, wir haben einfach Spaß dran und das ist wichtig.
Vielen, vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Dankeschön, Max.